Elaine, du hast in Paris studiert, du hast aber auch in Deutschland studiert. Du bist sozusagen Alt-68erin. Kannst du etwas sagen, wann du in Frankreich, wann du in Deutschland gewesen bist und wo du dann was mitgekriegt hast?
Mitgekriegt von?
Von der 68erinnenbewegung.
Gut, also ich bin nach dem Abitur nach Paris zum Studieren gekommen und habe Germanistik, ein bisschen auch Romanistik studiert und auch noch weiteres getan. Und im Wintersemester 67/68 war ich als Studentin in Freiburg im Breisgau. Und da habe ich weiterhin Germanistik studiert, war ebenso wenig begeistert von dem Germanistikstudium da wie vom Germanistikstudium an der Sorbonne in Paris. Es war alles sehr muffig, möchte ich sagen. Ne? Also unter den Talaren Muff von 1000 Jahren konnte man für beide Universitäten, was die Germanistik betrifft, jedenfalls gut anwenden. Und ohne 68 wäre ich nicht in Frankreich Germanistin geblieben. Es war mir alles zu verschult, zu veraltet und ich hatte die Schnauze voll.
Bist du deshalb nach Freiburg gegangen?
Nein, nein. Ich bin nach Freiburg gegangen, weil mir zwei Semester Studium dort vom französischen Staat finanziert wurden. Als Absolventin der École Normale Supérieure war ich da. Und deshalb dieses Stipendium. Da waren sehr konservative Professoren und der eine war offenbar Nazi gewesen. In der Bibliothek des Fachbereiches Germanistik waren viele Bücher, die schon vor 1945 gedruckt worden waren und nun dürfte ich dann danach ein bisschen aufpoliert oder...
Vor 1945 heißt aber auch dann Nazi-Zeit oder
ja.
Noch weiter zurück?
Nein.
Du meinst Nazi-Zeit?
Ja.
Okay.
Ja. Gut, und Nazi-Germanisten waren da gut vertreten in dieser Bibliothek. Das war mir ins Auge gestochen. Und ich nahm teil an den Sitzungen des SDS damals in Freiburg. Das war nett, aber wir waren ganz wenige.
Ja.
Wir waren ungefähr 20 Leute im Hinterzimmer eines Cafés, einer Kneipe. Und darunter waren wir zwei, drei Ausländer, davon ich. Also das zeigt, dass die Bewegung noch nicht sehr stark war.
So. Was habt ihr inhaltlich dort besprochen?
Ja, da waren mehrere Kampagnen des SDS damals. Da war die große Kampagne gegen den Krieg in Vietnam, die ich auch in Frankreich mitgemacht hatte. Und die lief auch da und wurde gut aufgenommen im Großen und Ganzen. Und da war auch eine Kampagne gegen Springer, gegen die Springer-Presse. Aber das stieß auf viel weniger Verständnis, als die Studenten des SDS versuchten, die Fahrer der Springer-Presse, die Zeitungen auszufahren.
Zu blockieren.
Also kam es zu einigen Handgreiflichkeiten und es war kein Erfolg, kann man sagen. Ich war auch da bei dem Ostermarsch im Frühjahr 68 in Freiburg und wir waren ungefähr schätzungsweise 200, 250 auf den Straßen von Freiburg und auf dem Bürgersteig waren viel mehr Leute, die uns sehr scheel anguckten.
Ja.
Das war, ich habe eine sehr lebhafte Erinnerung daran. Also, und der Bürgermeister von Freiburg brachte kleine Plakate gegen die Studenten an die Fenstertüren und Schaufenstern von Geschäften, also mit Bezeichnungen wie Nestbeschmutzer, Drückeberger, daran kann ich mich erinnern, also da habe ich diese Wörter gelernt, in dem Zusammenhang.
Hast du Deutsch gelernt?
Ja.
Wir müssen ja mal Deutsch mit uns.
Aber das zeigte mir, wie die konservativen politischen Führer und ein Teil der Bevölkerung gegen die Studenten prinzipiell eingestellt waren. Ja, also das war sehr direkt zu sehen und zu fühlen.
Und die anderen Studierenden, es waren ja noch Leute, die jetzt nicht SDS oder links direkt waren. Wie war die Reaktion so insgesamt in der Studierendenschaft?
Es tat sich noch sehr wenig. Es hatte eine lebhafte Studentenbewegung in Freiburg gegeben, aber das war nach meiner Zeit. Das war im nächsten Jahr, jedenfalls nicht vor Mai 68. Das ist ein bisschen später gekommen.
Und gab es deiner Erinnerung nach auch anteilig entsprechend viele Frauen oder wie kannst du dich daran erinnern?
Kann ich nicht genau sagen. Ich echt nicht genau sagen. Ich denke, wir waren ein paar Frauen in den bei den Sitzungen des SDS und Sympathisanten, aber ich habe da keine sehr konkrete Erinnerung. Die Fachschaften waren noch, fürchte ich, sehr unpolitisch im Großen und Ganzen. Also nur die Kampagne gegen den Krieg in Vietnam, also die hatte schon eine Massenbasis, denke ich.
Und dann bist du nach Frankreich zurückgegangen.
Es war so, ich hatte lange Zeit gebraucht, um meine Magisterarbeit zu Ende zu schreiben. Ich hatte ein Thema über Robert Musil, den Mann ohne Eigenschaften, ausgesucht. Und das verlangte viel Arbeit, um den ganzen Roman überhaupt zu lesen, zu verdauen. Und ich war gerade Anfang Mai fertig geworden. Das traf sich so, das war ein Zufall. Und ich hätte in Freiburg bis zum Ende des Sommersemesters bleiben sollen. Und ich bin mit dem Nachtzug in der Nacht vom 4. zum 5. Mai 68 von Freiburg nach Paris gefahren. Ich hatte schon gehört, dass einiges an der Sorbonne los war, dass es also Demos gab, und aber nicht sehr viel mehr. Und ich steige aus, Gare de l'Est, und will bis zum Boulevard Jourdan im Süden von Paris hin, wo ich wohnen sollte, und war sehe ich durch die Scheiben des Busses Bullen, 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 Bullen. Also wie ich so viel nie gesehen hatte, das ganze Quartier Latin war absolut voll mit Polizisten. Ich habe mir gedacht, das ist ernsthafter, als ich dachte, als ich mir das vorgestellt hatte. Gut, und habe dann mein Gepäck abgeladen und bin zum Grand Palais, um dem Professor, der mein Betreuer war, anzukündigen, dass ich mit meiner Magisterarbeit fertig bin. Und unten war ein Streikposten der Studentengewerkschaft, der UNEF, Union Nationale des Etudiants de France, deren Mitglied ich war. Und ich sage dem Streikposten, ich komme gleich zurück, ich muss zu Claude David und komme dann zu euch zurück. Ich habe Claude David, der auch der Direktor der germanistischen Abteilung war, meine Sache angekündigt und bin zurück zu den Studenten des Streikpostens. Und sie haben mir erzählt, dass die Sorbonne tatsächlich von den Studenten okkupiert ist und. Ich bin nicht wieder weggegangen. Das heißt, ich habe die ganze Bewegung 68 in Paris mit der UNEF gemacht. Was sollte ich nach Freiburg? Zu langweiligen Kursen, wo sonst kaum was los war. In Paris waren Massendemonstrationen und neue Projekte, neue Perspektiven. Und ich muss gestehen, ich hatte nicht mehr gehofft, dass es sowas wie Mai 68 geben kann während meines Studiums. Und das war wirklich wie, wenn man die Fenster groß aufmacht und viel Sauerstoff kommt rein, auf einmal. Und man atmet ganz anders. Und ich war nicht die Einzige, die dieses Gefühl gehabt hat.
Ja. Und du hast dich dann auch erst dort entschieden, in Paris zu bleiben. Das hattest du vorher nicht vor.
Nein,
Okay.
Nein, nein. Okay. Ich hatte keine Bleibe in Paris. Ich hatte ein Zimmer in Freiburg, aber ich wollte zurück, aber ich bin nicht zurückgegangen. Und ich habe mich bei diversen Freunden, da bin ich untergebracht worden, oder an der École Normale Supérieure, wenn ein Zimmer dort frei war, dann bin ich schwarz da geblieben. Also das, da gab es viele Möglichkeiten. Und ich bin jeden Tag zum Grand Palais getrampt, weil da der große Streik der öffentlichen Verkehrsmittel auch angefangen hatte. Und das war also ein paar Tage nach meiner Ankunft.
Du warst mittendrin.
Ich war mittendrin und es war viel Verständnis. Also wenn man trampte, hielten Automobilisten an und fragten, wohin man wollte. Und also da war ein anderes Gefühl als in Freiburg.
Kannst du das erklären?
Ich habe nie, wenn ich so getrennt bin, abwertende Worte gehört oder aggressive. Niemals, niemals.
Okay. Kannst du das erklären?
Das war eine richtige Massenbewegung, die auch bald mit einem sehr großen Streik in der Bevölkerung nicht nur begleitet wurde, sondern die weite Teile der Bevölkerung mit einbezog. Es hat, glaube ich, bis zu 10 Millionen Streikende gegeben. Nicht für sehr lange, aber immerhin. Das heißt, dass die Studenten streikten, wussten alle Leute, und viele hatten Sympathie. Das war so.
Wegen der Losungen oder wegen der Bedingungen an den Unis oder aus welchen Gründen?
Es war ein großes Bedürfnis nach Veränderung unter vielen Formen. Und die Veränderung der Unis gehörte dazu, aber das war nicht die einzige. Ich glaube, das hat alles eine Rolle gespielt.
Und die Gewerkschaften waren auch sehr stark.
Die Gewerkschaften waren sehr stark und viel stärker als jetzt, muss man sagen. Und es hatte auch eine ganze Menge von Fabriken, die auch besetzt wurden von den dortigen Arbeitern und Angestellten. Ne? Und es hat auch Studenten gegeben, die in die Fabriken gegangen sind und mit den Arbeitern gesprochen haben. Also es hat allerlei Kontakte gegeben. Ich will es nicht beschönigen, es war nicht unproblematisch. Es hat auch Auseinandersetzungen gegeben und manchmal Streit, aber es war Kommunikation da. Vielleicht ist auch die Tatsache bezeichnend, dass es in Gegenden große Streiks gegeben hat, in denen vorher kaum welche gegeben hatte. In Westfrankreich zum Beispiel, in der Normandie und in der Bretagne vor allem. Da sind Bevölkerungsteile in Aktion gekommen, die vorher sehr wenig, das waren streng katholische Gegenden vorher gewesen, mit einer konservativen Tradition und so weiter. Und auf einmal gab es bei den Werften zum Beispiel in Saint-Nazaire und in solchen großen industriellen Einrichtungen Streiks. Das war auch neu.
Aber die Ziele der Studierenden und die Ziele der Gewerkschaften und die Ziele der Arbeitskräfte, der Erwerbstätigen, waren ja doch wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich. Also was die Lohnsituation oder ich weiß, also die Arbeitssituation halt betraf, was die Uni betraf, was Sachen gegen den Vietnamkrieg oder so etwas betraf. Wie konnte das dann so zusammenfinden?
Es fand nicht ganz zusammen, aber es fand in manchen Sachen zusammen, in mancherlei Hinsicht zusammen. Es wurde von vielen verstanden, dass die Studenten eine Erneuerung der Universitäten verlangten und der Entscheidungsstrukturen und der Programme und so weiter und auch eine bessere Finanzierung des Studiums so, durch den Staat, durch Stipendien. Also das war erbärmlich wenig für mich in Frankreich, muss man sagen. Und die Arbeiter haben für höhere Löhne gekämpft in erster Linie, aber auch für neue Rechte für die Gewerkschaften in den Betrieben, in den Dienststellen und so weiter. Da war eine gemeinsame Basis zum Teil.
Ja,
da.
Also gegen bestimmte Strukturen,
ja, ja.
Für Mitsprache, für
ja, ja.
eigene Rechte,
genau.
gegen Autoritarismus.
Und auch festgefahrenen Hierarchien. Und das war, es gab gemeinsame Punkte.
Ja, okay. Ja. Und was hast du dann persönlich, also du musstest ja erstmal gucken, dass du überhaupt ein Zimmer fandest und weiß ich nicht, wie deine Finanzierung dann war, die war ja eigentlich in Freiburg vorgesehen, da musstest du ja wahrscheinlich erstmal ein bisschen auf die Füße kommen, überhaupt deinen Alltag zu organisieren.
Ja, aber das ging, weil die durch die École Normale Supérieure war mein Studium recht gut finanziert, kann man sagen. Also das, insofern war ich ein bisschen privilegiert, ne? Muss ich sagen. Aber ich habe mich an allen Ausschüssen zur Reform der Universität, die es bei den Germanisten gab, beteiligt. Also ich habe meine, wenn ich nicht auf Demo war, war ich in solchen Ausschüssen und dann Vollversammlungen und auch manchmal bei Gesprächen mit den Lehrkräften und das waren schwierige Gespräche, weil viele sehr, wirklich sehr konservativ waren. Aber wir haben für unsere Verhältnisse eine ganze Menge erreicht. Und auch wenn es danach auch eine Restaurationsphase gegeben hat, war das nie mehr so, wie es war vor der Bewegung von 68. Die Mentalitäten waren nicht mehr die alten und es hat sich viel geändert.
Ja. Gab es für dich zentrale Themen, die dich bewegt haben, wo du dann zu Vollversammlungen oder irgendetwas hingegangen bist?
Ich gebe ein Beispiel. Es war an der alten Sorbonne so geregelt, dass nur die Professoren die Programme bestimmt haben. Und in Frankreich gibt es nicht nur die Professoren an den Unis, es gibt einen ganz wichtigen Mittelbau. Und da sind viel zahlreichere Kollegen, die im Mittelbau sind, als die Profs selber. Und die Kollegen vom Mittelbau hatten so gut wie keine Rechte. Die konnten nicht mitbestimmen, was aufs Programm kam für das nächste Semester und so weiter. Die durften keine Magisterarbeiten anleiten. Es war so fürchterlich hierarchisiert und das war unerträglich. Auch deshalb, weil der Mittelbau etwas fortschrittlicher war als die meisten Professoren. Das waren jüngere Leute und Assistenten, Maître Assistant, Oberassistent, wie man damals sagte, die hat dann eine andere Einstellung. Wir haben auch uns dafür eingesetzt, dass die Germanistik nicht mehr fast nur in ein Literatur- und Sprachstudium besteht, sondern Literatur, Kultur, Geschichte, moderne Sprachwissenschaft und nicht mehr nur alte Philologie. Ja. Also wir haben versucht, eine breitere Auffassung von Germanistik durchzusetzen. Und das ist geblieben. Bis heute.
Ja. Also es hat wirklich nachgewirkt.
Das hat nachgewirkt.
Und solche Themen wie ja, Vietnamkrieg haben wir schon erwähnt.
Ja, klar.
Waren also, sicherlich auch zentral.
Natürlich, natürlich. Sind zentral geblieben. Ja. Und ich war auch bei den Riesendemos, also das werde ich mal meines Lebens nicht vergessen, wenn du mit Hunderttausenden von Menschen zusammen auf die Straße gehst, also ist es ein ganz bestimmtes Gefühl.
Ja.
Enttäuschend war nur für mich oft am Ende der Demos, was die Führer der Studentenbewegung öffentlich sagten. Das war mir zu wenig. Das waren keine konkreten Handlungsperspektiven. Und das hat mir sehr, gefehlt.
Was hättest du dir da an Handlungsperspektiven gewünscht?
Dass man genauer sagt, was man im Staat erreichen will. Dass man genauer definiert, was wir für eine Republik wollen. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Ja? Mhm. Und wie wir das versuchen möchten, da so eine durchzusetzen.
Ja.
Und
ja.
Das blieb viel allgemeiner meistens, ja. Wenn ich mich nicht täusche.
Ja. Und gab es in der Studierendenschaft auch Hierarchien, die du für problematisch gehalten hast? So ein Top-Down, also dass oben große Reden geschwungen wurden und unten dann vielleicht die Basisarbeit gemacht wurde oder Ähnliches?
Da, wie gesagt, bei den großen Demos war es für mich eben ein Manko. Aber bei unserer Arbeit, bei den Germanisten, gab es sowas nicht. Also da wurde nicht von oben herab gesagt, was jetzt gemacht werden soll. Wir haben zusammen gesessen und uns Gedanken gemacht, über was wir verändern möchten und wie wir das verändern möchten.
Also sehr viel konkreter. Als
sehr viel konkreter und auch ja, gemeinschaftlicher. Im Grand Palais war nicht nur die germanistische Abteilung Saas-Verbanden, sondern auch waren die Italienisten da und die Slawisten. Wir waren mit ihnen sehr gut befreundet und teilten ungefähr die gleichen Ideen. Und einmal, weil wir dachten, das wird zu einem Problem für viele Studentinnen und Studenten, die kleine Kinder haben, haben wir eine Delegation zu dem Verantwortlichen dieses Teils der Grand Palais, der an die Sorbonne vermietet worden war. Und das war wieder dieser Claude David, dieser Germanistik-Prof. Wir haben diese Delegation mit einem Italienistik-Prof, der ein Gewerkschafter war, mitgebildet, also Studentengewerkschaft, Hochschullehrergewerkschaft zusammen, um zu sagen, wir möchten, dass da eine Kindertagesstätte eingerichtet wird. Und die Antwort von Claude David war, pourquoi faire? Aber warum denn? Das war bezeichnend. Er hatte keine Ahnung davon, dass es eine Menge von Studenten gab, mit Kindern, die junge Eltern waren und die, ob Frau oder Mann, versuchten weiter zu studieren, aber für ihre Kinder sorgen mussten.
Und ist aus dem Anliegen etwas geworden?
Nein, es ist nichts geworden, auch weil die Lokalitäten sozusagen sehr begrenzt waren. Und das wäre schwierig gewesen, da eine einzurichten. Aber an der experimentellen Universität Vincennes, die dann gegründet wurde, hat es von vornherein eine Kindertagesstätte gegeben. Wir waren nicht die Einzigen, die daran gedacht hatten, sozusagen. Ne?
Ist also, klar, war ein grundsätzliches Problem.
War ein grundsätzliches Problem.
Aber gab es denn sowas wie geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zwischen nein. Studierenden, männlichen und weiblichen Geschlechts?
Nein.
Gar nicht? Dass die Jungs gesagt haben, so, wir müssen jetzt Reden schwingen und ihr seht mal zu, wie ihr das mit den Kindern hinkriegt?
Also sowas habe ich nicht wahrgenommen. Mhm. Also als wir für einen Kindergarten oder eine Kindertagesstätte uns eingesetzt haben, waren Frauen dabei, waren Männer dabei und wir haben an einem Strang gezogen. Und es war nicht davon die Rede, ihr Frauen könnt euch um die Kinder kümmern. Also,
und faktisch hast du es wahrscheinlich nicht mitgekriegt, weil du keine Kinder hattest, ne? Wer die ganze Familienarbeit praktisch machte.
Natürlich habe ich das nicht so wahrgenommen, weil ich selber keine Kinder hatte. Aber immerhin, da sprangen oft Großeltern ein, damit die Enkelkinder studieren können. Also das, es war nicht nur so geregelt, dass die Frauen deshalb vom Studium abgehalten wurden. Das würde ich nicht so sagen wollen.
Also bei uns war die Kinderladenbewegung zunächst eine, die ganz, ganz stark von Frauen getragen wurde, weil Familienarbeit schon nach wie vor Frauensache war und dadurch ja auch viele Konflikte aufgetaucht sind und daraus dann schließlich die Frauenbewegung entstanden ist. Aber das war bei euch nicht so.
Es war bei uns nicht ganz so, schon deshalb, weil in Frankreich viel mehr Frauen schon arbeiteten als in Deutschland.
Erwerbstätig
erwerbstätig waren, arbeiteten außerhalb des Hauses,
ja,
meine ich.
Ja.
Und das Problem stellte sich für viele Familien, wo beide Eltern arbeiteten. Ich glaube, es gab auch viel mehr Kindergärten in Frankreich als in der Bundesrepublik damals.
Okay, das war eine andere Situation.
Das war eine andere Situation. Und das schaffte auch ein anderes Bewusstsein, ein anderes Selbstbewusstsein. Viele Studenten hatten auch arbeitende Mütter. Also draußen arbeitende Mütter, meine ich. Erwerbstätige Mütter. Das ist, und man muss sagen, dass nach 1945 in dem, was die Bundesrepublik geworden ist, die Frauen zurück an den Herd gerufen wurden oder gepfiffen wurden. Ja? Und sowas hat es in Frankreich nicht gegeben.
Okay.
Das möchte ich berücksichtigt sehen.